Börsenradio Network AG. News aus Österreich. Die Expertenmeinung.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Nigel Longley. Das hört sich sehr englisch an, aber ich bitte alle Zuhörer, ich bin kein Engländer, komme gebürtig aus Wales, aber bin 37 Jahre jetzt schon in Deutschland, inzwischen eingebürgert und seit 12 Jahren bei der Deka für ETFs.
Und aus dem Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich. Willkommen zu einer Sendung über ETFs oder wie ich sie nenne, die Thermomix-Anlageform für faule Köche an der Börse. ETFs feiern ja in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum, also eine echte Erfolgsgeschichte. Doch wie hat sich denn diese Anlageform über die Jahre hin verändert und was macht sie eigentlich heute so beliebt wie nie? Was war aus Ihrer Sicht der Wendepunkt, dass der ETF in den Mainstream gebracht hat?
Ja, das ist eine spannende Frage, Herr Heinrich. In der Tat, seit 25 Jahren gibt es ETFs. Die wurden in Deutschland zum ersten Mal an die Börse gebracht. Ich persönlich bin seit 2008, sprich 17 Jahre, da involviert. Und ich habe angefangen bei der Lehman-Krise. Und das war im Grunde genommen ein Startsignal für die weitere Entwicklung ETFs, dass ETFs solche Krisen überstehen können. Die Liquidität ist immer vorhanden. Und wenn man zurückblickt, was in 25 Jahren passiert ist, da war die Dotcom-Blase, 11. September, die Lehman-Krise, da kam Brexit, Corona, Ukraine und jetzt Zölle. Und ETFs haben das alles wunderbar gemeistert. Und das ist immer wichtig, dass man rein raus kann, natürlich in volatilen Märkten, was wir gerade jetzt genauso sehen.
Ja, zu Trump kommen wir später noch. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Quasi ETF für Einsteiger. Muss ich BWL studiert haben, um das zu verstehen? Nein, ganz klar. Viele Menschen scheuen sich aber immer noch vor dem Börseneinstieg. Irgendwie aus Angst vor Komplexität. Aber im Prinzip gelten ja ETF als besonders einfach. Ja, was müssen denn Anleger unbedingt über ETFs beginnen, bevor sie eigentlich investieren?
Ja, das Wichtigste ist tatsächlich zu verstehen, in was investiere ich. Und ETFs, wie Sie sagen, früher sagt man einfach, transparent, flexibel. Einfach, es gibt komplexe ETFs inzwischen, aber bleiben wir bei den einfachen für Einsteiger. Das wären marktkapitalisierten ETF, wie zum Beispiel der DAX. DAX ist ja 40 größten Industriewerte oder Werte in Deutschland an der Börse gelistet und jeder kennt den Index. Und da hat man einen relativ einfachen Einstieg in einen breiten Markt. Man kann mit einem Wertpapierkauf den gesamten Markt dann kaufen, 40 Titel, genau gewichtet wie im Index. So machen das die ETFs. Und das ist die einfachste Variante für den Einsteiger.
Die Börse Wien erweitert ja auch gerade ihr ETF-Segment mit neuen ETFs und ETCs. Also es gibt ja immer mehr. Für wen sind ETFs eigentlich gedacht? Man, inzwischen gibt es ja ETFs in fast jeder, ich nenne es einfach mal Geschmacksrichtung, also von süß bis salzig. Von Indizes, Sie haben das Beispiel mit dem DAX gebracht, Branchen bis Kryptowährungen. Aber nicht jeder ETF passt zu jedem Anlegertyp. Also für welche Zielgruppen sind ETFs besonders gut geeignet und wo sollte man vielleicht andere Wege gehen?
Das ist richtig. Und nochmal zu meinem Statement. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, in was Sie investieren. Und es gibt hochkomplexe ETFs inzwischen. Sogar aktive ETFs werden jetzt neu an den Markt gebracht. Aber das Wichtigste ist, dass man in das investiert, was man versteht. Und Retail-Investoren, für die durchaus geeignet. Es hat ja angefangen mit institutionellen Kunden. ETFs sind für alle Menschen und Institutionen inzwischen geeignet. Da gibt es große Pensionskassen, die in hunderte Millionen Euros investieren, genau wie ein Sparplan für ETF 25 Euro pro Monat. Das hängt davon ab, in welchen ETF ich investieren will. Und da ist die Frage, will ich Komplexität, will ich Einfachheit? Und da muss man selber gerne mit Beratung von ihrem Finanzberater unterstützt oder man kann sich über Internet sehr gut informieren über die Investments, die man tätigen will. Aber Hauptsache nochmal, Sie verstehen, in was Sie investieren.
Das fand ich jetzt ganz wichtig, Berater. Also ist ein ETF trotzdem ein Produkt? Okay, man muss sich generell drum kümmern, es verstehen. Ist ETF trotzdem ein Produkt, was Beratung braucht? Es gibt ja doch durchaus komplizierte Begriffe, sowas wie synthetisch versus replizierend. Muss ich das eigentlich wissen als Anleger?
Ein ETF ist grundsätzlich sicher, aber natürlich gibt es Marktvolatilitäten. Wir sehen es ja gerade die Tage und ETFs haben keinen Schutz. Das heißt, sie sind dem Markt ausgeliefert. Wenn Sie in den DAX investieren, investieren Sie in den DAX, ob es nach unten oder nach oben geht. Und da sind Sie dem Markt ausgeliefert. Sie müssen selber entscheiden oder mit Hilfe Ihres Finanzberaters dann, ob das für Sie geeignet ist. Zu dem Thema Swap und oder synthetisch und physisch replizierend spielt das letztendlich eine zweitrangige Rolle. Die ETFs sind genauso sicher synthetisch abgesichert wie auch physisch. Physische Replikation ist ganz einfach erklärt. Wenn Sie 40 DAX-Titel in dem Index haben, haben Sie bei physischer volle Replikation 40 DAX-Indizes in dem Sondervermögen des ETFs. Also das ist die einfache Variante. Bei Swap brauchen Sie einen Swap-Partner. Das ist ein großer Bank, liefert den Performance des Indexes gegenüber einem Trägerportfolio. Aber das ist ein bisschen komplex. Der Kunde, der jetzt investiert, braucht diesen zweiten Schritt jetzt nicht ohne Detail zu verstehen. Die ETFs sind, ob synthetisch, Swap oder physisch replizierend, genauso sicher.
Gehen wir einen Schritt zurück. Sie haben vorhin angesprochen, hey, Sparplan ist ja mit wenigen Euros möglich, ab 25 Euro zum Beispiel. Sparplan oder Einmalanlage, was bringt mehr? Ich meine, der ETF-Sparplan boomt, vor allem bei den jüngeren Anlegern. Gleichzeitig könnte man ja Einmalanlagen bei Markttiefs nehmen. Das könnte durchaus attraktiv sein. Was empfehlen Sie aktuell eher, Langfrist-Sparpläne oder taktische Einmalanlagen?
Ich würde sagen, gleich beides. Die Mischung macht's. Und wenn Sie natürlich eine Summe zu investieren haben, jetzt bei diesen volatilen Märkten kann man ja einiges davon investieren. Aber durch Dollar Cost Averaging, das kennen Sie von jedem Sparplan, egal welchen Endprodukt, da haben Sie Vorteile, wenn Sie längerfristig dann bei den Hochs und Tiefs auch investiert bleiben. Und über einen Zeitraum von 5, 10 bis hin zu 30 Jahren ist das durchaus geeignet, dass Sie da ziemlich gute Ergebnisse erzielen können mit langfristigen Aktienmarktrenditen.
Wir haben jetzt über den DAX gesprochen oder die einfachste Idee, ich habe einen ETF, meinetwegen auf dem ATX. Trotzdem gibt's ja noch mehr. Quasi die Qual der Wahl ist ja irgendwie real. Vielleicht mal Richtung Orientierung im ETF-Dschungel. Anleger stehen ja vor tausenden von Möglichkeiten. Themen, Regionen, ESG, Dividende, Value. Man könnte ja sagen, das neue Grün ist die Verteidigung. Welche Kriterien sollte man bei der Auswahl eines ETFs unbedingt beachten?
Das, was man erreichen will letztendlich, da kann ich jetzt hier gar keine einzelne Finanzberatung geben. Jeder ist individuell und wie Sie schon angesprochen haben, gibt es ja bis zu oder fast 3000 verschiedene ETFs in Europa, in die man investieren kann. Und woher soll ich mich da zurechtfinden? Im Grunde genommen ein Basisportfolio wird sich anbieten aus dem ATX, MSCI World, vielleicht ein Euro Stoxx 50. Und da kann man ja relativ mit den drei Sachen alles ziemlich gut abbilden. Dann, wenn man ESG-mäßig unterwegs sein will, da gibt es auch einiges zur Auswahl. CO2-Reduktion ist eine Sache, das wir sehr vorteilhaft finden. Aber mit den Herrn Trump jetzt gerade dran, ist das nicht en vogue. Sie haben es auch angesprochen. Verteidigung ist jetzt ein Trend, den viele Anbieter anbieten. Und ob das für Sie kurzfristig geeignet ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist alles da. Dividenden ist immer interessant, weil Sie bekommen regelmäßige Ausschüttungen natürlich. Und da sprechen wir von Faktor- oder Themen-ETFs oder Semi-Aktive. Das sind verschiedene Begriffe. Es gibt ja drei, wenn man sich das merkt. Marktkapitalisierten, DAX, ATX, MSCI World zum Beispiel. Dann entweder Faktor, Themen, semi-aktive ETFs, das wären jetzt Dividende, Value etc. Und dann die dritte Variante sind aktive ETFs. Die sind ja ganz neu, das ist ein Trend, das aufgekommen ist von vielen Anbietern, Fondsgesellschaften, die den ETF-Bewegung verpasst haben, die jetzt aber rein wollen und die haben diese Expertise auf der aktiven Seite. Das ist eine Mischung zwischen Blackbox mit dem Fondsmanager als ein ETF jetzt, das marktkapitalisiert ist weit weg von dem, was aktive anbieten. Also das wird langsam komplex.
Ja, ETFs können komplex sein. Gibt es momentan einen Trend? Also noch vor vielen Jahren war klar, ESG musste jeder haben. Ist der neue Trend Defense oder sehen Sie da einen Trend? Was sind die meist nachgefragten momentan?
Ja, kurzfristig ist natürlich Defense jetzt eine Sache, dass viele spielen wollen. Krypto haben Sie auch schon angesprochen, das interessiert einige Investoren. ETC haben Sie erwähnt, das ist Exchange Traded Commodities, die sind nicht klassisch ETF als Fonds, weil man jetzt zum Beispiel Gold auch sieht im ETC-Wrapper mit nur einem, also nicht diversifizierten Produkt, das kann man ja nicht als Fonds deklarieren, deswegen dieser Wrapper ETC. Also da gibt es da einen Trend momentan in die Richtung. Aber was wir grundsätzlich sehen, ist der Trend zu Retail-Investoren. Da werden sehr viele Privatkunden auf das Thema jetzt kommen und das unterstützen wir definitiv und finden es genau richtig, dass diese Produkte auch eingesetzt werden in Portfolios, die langfristig und marktorientiert sind.
Gehen wir nochmal ein bisschen einen Schritt zurück. Kosten. Man sagt ja, das ist eines der größten Verkaufsargumente bei den ETFs. ETFs gelten als kostengünstig. Ist günstig nicht gleich gut oder doch? Also wie wirklich sind die Kosten wirklich und worauf sollte man bei dem sogenannten Kleingedruckten achten?
Das Kleingedruckte ist immer wichtig, aber es kann sehr in die Tiefe führen. Letztendlich sind ETFs relativ einfache Produkte und alle ETF-Emittenten in Europa arbeiten anständig. Da gibt's nichts Schlimmes, was versteckt ist. Die Kosten, die sind ja kostengünstige Produkte. Natürlich für den Einstieg in einem breiten Markt, wie zum Beispiel MSCI World, da hat man ja über 1400 einzelne Titel in dem einen ETF und natürlich kostet das Geld, um das zu managen von dem Fondsmanager, von dem Emittenten, aber die Kosten halten sich sehr in Rahmen und da gibt es leichte Unterschiede, aber sie sind teilweise in der zweiten Nachkommastelle. Also da würde ich jetzt nicht an erste Stelle gucken nach den allerbilligsten von dem Management-Fee. Da muss man gucken, wie ist handwerklich, was ist jetzt nach einem Jahr, nach drei Jahren. Es gibt mit Corporate Actions, mit Indexanpassungen, der Index wechselt dann über ein Jahr von oder über einen Zeitraum von 5 Jahren, 10 Jahren, 30 Jahren, wird es andere Komponenten reinkommen und das muss der Fondsmanager natürlich dann abbilden und da braucht man für Gebühren zu nehmen. Aber das ist für einen Retail-Investor relativ zweitrangig, denke ich.
Das mit MSCI würde ich gerne mal aufgreifen. Wir vom Börsenradar sind ja auch viel unterwegs auf Börsentagen und Anlegermessen, wo viele Privatanleger hinkommen und da sind auch viele junge Neue dabei und die lernen eigentlich immer in den letzter Zeit, nimm dir doch so ein MSCI World in deinen Topf mit rein. Jetzt haben die dann noch die Magnificent Seven und plötzlich sind sie aufgewacht und haben gesagt, oh, Kurse können ja fallen. Sie haben ja ihre Erfahrung schon mitgemacht, 9/11 und Lehman Brothers. Also Kurse können nach beiden Richtungen sich ausrichten und die jungen Anleger, die sind, ja, für die ist das neu sozusagen. Jetzt fällt ihnen plötzlich auf, euer MSCI World. Die wissen gar nicht, was das bedeutet, ne? Dieses MS. Und dann ist es ja auch nichts weiter wie eine Firma. Und dann stellen sie plötzlich fest, oh, die Gewichtung in USA ist recht stark, teilweise 60-70%. Manche Anbieter gehen jetzt neue Wege. Was halten Sie von neuen Produkten wie MSCI World oder World allgemein ohne USA? Ist das eine sinnvolle Diversifikation?
Zu den jungen Investoren erstmal, also jeder zahlt Lehrgeld an der Börse. Ich bin nächstes Jahr 40 Jahre in der Börse und in den Anfangsjahren war das ganz, ganz spannend. Es ist jetzt auch wieder spannend geworden, aber ist klar, es gehört dazu, dass man ja tatsächlich dann mal wissen soll, in was man investiert. Und lieber würde ich jungen Leuten, die investieren wollen, MSCI World, mal lesen, was das ist, bevor man dann nachher merkt, oh, wieso ist es jetzt nach unten gegangen mit dem Magnificent Seven und USA. Zu dem Thema MSCI World mit USA-Gewichtung. Die USA ist letztendlich die bedeutendste Börse der Welt. Die USA ist nach wie vor wichtig in der Weltwirtschaft. Und wenn es weniger wichtig werden sollte, wird die Gewichtung im MSCI World dann entsprechend runtergehen. Ich habe das schon erzählt, die MSCI World ist marktkapitalisiert. Das heißt, wenn die Werte verlieren, verlieren die einzelnen Bestandteile auch an Indexgewichtung und die Gewichtung der USA würde dann schrinken, zurückgehen. Das Thema jetzt mit zukünftigen Investments in MSCI World halte ich nach wie vor für sinnvoll, aber nochmal zu meinem Eingangspunkt, Sie müssen verstehen, in was Sie investieren, sei denn Sie haben einen Finanzberater und der kann Ihnen Tipps geben.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist eine der wichtigen Aussagen unseres Podcasts. Sie müssen verstehen, was Sie tun. Jetzt verstehen ja manchmal derzeit großen Analysten gar nicht, was an der Börse passiert. Trump bringt ja alles durcheinander. Man könnte alle 5 Minuten gucken, neuester Deal, Kurse gehen rauf oder runter. Also wirtschaftliche Unsicherheiten. Gibt es so eine Art ETF-Allwetterstrategie? Inflation, Zinsen, Geopolitik, Trump. Die Kapitalmärkte sind aktuell unruhig. Wie wirken sich denn derzeit die wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten auf ETF-Investments aus? Und kann man sich auch dagegen gut absichern? Also zum Beispiel mit Absicherungsstrategien, gibt es das auch bei ETFs?
Da kommen Sie im Grunde genommen an die Grenze von ETFs, würde ich mal sagen. ETFs sind einfache Marktzugangsvehikel, aber sie haben keine aktiven Fondsmanager, die tatsächlich dann steuern, wie die Nachrichtenlage ist. Sie müssen ja selbst Herr oder Frau ihre Investments sein und selber Entscheidungen treffen, eventuell mit Hilfe eines Finanzberaters, aber die sind Marktvehikel. Man sucht natürlich die eierlegende Wollmilchsau, die es nicht bekanntlich gibt. Und so ein ETF kann nicht alles abdecken. Einige Anbieter versuchen, etwas anzubieten, aber ich würde sagen, das ist schwierig. Man muss ja selber wissen, wann man verkauft und wann man einsteigen soll. Aber Market Timing ist bekanntlich sehr, sehr schwierig. Daher wieder meine Empfehlung, Sparpläne, Dollar Cost Averaging. Wenn es runterrauscht, dann dabei bleiben, nicht in Panik verkaufen. Aber das ist die Frage, ob man Zeit hat, solche Krisen auszusitzen. Wie gesagt, fast 40 Jahre bin ich an der Börse und solche Hochs haben wir noch nie gesehen, bis vor kurzem mit dem Herrn Trump. Langfristig zahlt sich das durchaus aus und bei den günstigen Kosten, die man ja bei ETFs hat, ist das durchaus eine langfristige Empfehlung, die man ansprechen kann.
Also ETFs sind vielseitiger als quasi ein Schweizer Taschenmesser und mindestens genauso nützlich. Man muss kein Mathe-Genie sein. Einfach regelmäßig Monat für Monat was sparen. Im Prinzip so einfach wie Zähne putzen, nur mit besseren Zinsen. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg beim Investieren und ich bedanke mich bei Nigel Longley. Danke.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Heinrich.
Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Börseninformationen.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.